Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Bahn, die hat es bei uns in Deutschland echt nicht leicht. Sie soll jeden Tag Millionen von Menschen von A nach B bringen. Sie soll Klimaschützerin Nummer 1 im Verkehr sein. Sie soll pünktlich sein. Und sie soll vor allem nicht allzu viel kosten. Das ist alles schwer unter einen Hut zu bringen. Vor allem die Kosten, die laufen dabei aus dem Ruder. Das Milliardendefizit bei der Bahn, das war heute Thema im Aufsichtsrat. Was genau dahinter steckt und was sich gerade verändert auf den Schienen in Deutschland, darüber habe ich mit unserem Verkehrsexperten Dieter Nürnberger gesprochen. Und dann ist da die Bundeswehr. Die wird einen ihrer umstrittensten Einsätze weiter fortführen, zumindest für ein paar Monate. Das Bundeskabinett hat heute Ja gesagt zur Verlängerung des Anti-IS-Mandats im Irak und in Jordanien. Mehrere hundert Soldaten sind dafür abgestellt. Was die machen und was diese paar Monate mehr jetzt bedeuten, das erklärt uns gleich Klaus Remme. An diesem Mittwoch, den 18. September 2019. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Komisch ist das mit der Bahn. Millionen von Menschen fahren jeden Tag damit. Ich übrigens auch, fast jeden Tag hier in die Redaktion. Und die große Mehrheit dieser Fahrten, die läuft wahrscheinlich reibungslos, völlig nach Plan. Das klingt ganz okay, aber positive Geschichten über die Bahn zu finden, das ist wirklich schwer. Wenn es um die Bahn geht, dann reden alle vor allem immer über Verspätungen, über kaputte Toiletten und über viel zu teure Tickets. Und zurzeit wird tatsächlich vor allem übers Geld geredet, dass der Bahn die Mittel ausgehen. Das ist heute auch ein Thema im Aufsichtsrat des Unternehmens. Ich habe deshalb mit meinem Kollegen Dieter Nürnberger gesprochen. Hallo Dieter.
Hallo, grüß dich.
Dieter, wie viel Geld fehlt der Bahn?
Gute Frage. Da können wahrscheinlich selbst die besten Bahnkenner oder Experten keine eindeutige Zahl nennen. Da müsste dann wahrscheinlich auch ein Zeitraum benannt werden. Und es ist ja generell schon schwierig, im Moment überhaupt alle direkten und indirekten Haushaltsposten, die die Bahn betreffen, zu addieren. Ich sag's mal so, wenn über ein Zukunftsprojekt Bahn geredet wird, auch über die klimapolitische Bedeutung der Schiene für die kommenden Jahrzehnte, dann wird man wahrscheinlich über einen dreistelligen Milliardenbetrag reden müssen. Es geht ja auch um die Digitalisierung und Modernisierung des Schienenverkehrs. Und die Bundesregierung hat ja mit ihrem eigenen Konzern auch viel vor. So soll ja die Zahl der Bahnreisenden im Fernverkehr bis 2030, und das sind nur noch 11 Jahre, verdoppelt werden. Die Bahn gilt als relativ umweltfreundliches Verkehrsmittel, zudem im Vergleich zur Straße und vom Flugverkehr ganz zu schweigen. Also dreistelliger Millionenbetrag, darauf könnte ich mich einlassen, und das ist sicherlich auch eine Hausnummer, um diesen Bedarf einschätzen zu können.
Gut, das müssen wir jetzt nochmal konkretisieren. Hast du jetzt gesagt dreistelliger Millionen- oder dreistelliger Milliardenbetrag?
Entschuldigung, habe ich Milliardenbetrag.
Alles klar, also ein dreistelliger Milliardenbetrag.
Dreistelliger Milliardenbetrag, klar.
Das heißt 100 Milliarden, 200, vielleicht 300, vielleicht auch mehr. Woher soll dieses ganze Geld kommen?
Die Bahn ist ein bundeseigenes Unternehmen, das sollte man nicht vergessen. Und deshalb kommt der Großteil wahrscheinlich dann auch vom Bund oder vom Steuerzahler. Hier haben sich der Bahnvorstand und die Bundesregierung wohl auf eine Summe jetzt von 86 Milliarden Euro geeinigt. Das ist deutlich mehr als vorher. Und 58 Milliarden davon soll allein der Bund übernehmen. Dieses Vertragswerk umfasst die kommenden 10 Jahre, und mit dieser genannten Summe soll dann beispielsweise der derzeitige Sanierungsstau angegangen werden. Das sind also Mittel für eine modernere Infrastruktur, das sind Mittel für neue Brücken, teils auch für den Ausbau schon bestehender Verbindungen und so weiter. Und hier gibt es nun aber auch erst einmal Kritik des Bundesrechnungshofes, nicht zum ersten Mal. Der Bundesrechnungshof fordert hier sehr viel mehr Kontrolle als bisher. Und angesprochen ist dabei nicht nur der Bahnkonzern selbst, sondern eben auch die Politik, in diesem Fall das zuständige Bundesverkehrsministerium. Und beim Thema von Finanzen muss natürlich auch gesagt werden, dass die Bahn derzeit über einen Verkauf oder auch Börsengang der Unternehmenstochter Arriva nachdenkt. Hier ist ein Milliardenerlös durchaus zu erwarten. Der wird auch dringend gebraucht, denn im aktuellen Bahnhaushalt klafft schon eine Lücke von derzeit 3 Milliarden Euro. Und erwähnen müsste man noch, wenn man über Finanzen redet, natürlich auch, dass die Bahn derzeit schon an die eigene Verschuldungsgrenze stößt. Inklusive Leasingvereinbarungen steht sie derzeit schon mit rund 25 Millionen Euro am Limit. Und dieses Limit haben die Haushaltspolitiker des Bundestages gesetzt. Also da so ein bisschen als Einschätzung der Zahlen, ja, mit denen wir hier hantieren.
Dieter, du hast jetzt schon gesagt, da werden also in den kommenden Jahren einige Milliarden fließen.
Richtig.
Aus den unterschiedlichsten Quellen. Was ist denn dein Eindruck? Kann die Bahn damit richtig gut saniert werden? Steht sie dann, wenn dieses Geld geflossen ist, richtig gut da?
Also es sind auf jeden Fall deutlich höhere Summen als bisher. Somit könnte man sagen, kriegt sie die Verkehrswende hin? Sie muss. Wie angedeutet, die Bahn ist der Verkehrsträger der Zukunft. Das ist politisch so gewollt und klimapolitisch auch richtig. Deswegen braucht es eben deutlich mehr Geld. Und das gibt es jetzt konsequenterweise auch mehr als bisher. Somit kann man sagen, die Weichen werden im Moment sicherlich in die richtige Richtung gestellt. Aber das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, sage ich mal so, für die kommenden Jahrzehnte. Auch hier gilt, all das, was man beim Ausbau des Schienenverkehrs in den vergangenen Jahren nicht gemacht hat, versäumt hat, das rächt sich jetzt und es wird eben teurer. Wichtig wäre zudem auch ein Preissignal wahrscheinlich zu geben an die Bevölkerung, an die Leute, die die Bahn täglich nutzen. Denn die Bahn gilt ja den meisten Menschen als zu teuer und das zeigt auch der Erfolg der Busbranche. Die berühmten grünen Busse, die da auf den Autobahnen unterwegs sind. Wenn alles glatt geht, dann dürfte zumindest die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets in dieser Woche künftig gesenkt werden, als eine Entscheidung des Klimakabinetts in Berlin am kommenden Freitag. Und das könnte dann immerhin zu einer Preisreduktion von ungefähr 10% bei den Tickets führen. Ja. Das ist sicherlich auch ein wünschenswertes Signal, klar.
Also jetzt gerade steht die Bahn auf jeden Fall, das können wir dann sicher festhalten, finanziell nicht so besonders gut da. Kann es sein, dass das daran liegt, dass die Bahn eben dieses Imageproblem hat, dass viele Leute sie nicht mögen, dass sie andere Verkehrsmittel, Bus oder das eigene Auto bevorzugen und dass man die Bahn sowieso immer ein bisschen unzuverlässig und unpünktlich findet?
Ja, also wir reden hier natürlich auch über generelle Fehler, die die Politik in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja sagen, begangen hat. Denn der Schienenverkehr wurde eigentlich immer nur in Sonntagsreden, würde ich mal sagen, gut bedacht, aber dann konkret oder sprich finanziell wurde eben doch deutlich mehr auf den Straßenausbau gesetzt und das ändert sich halt nur sehr langfristig und es hat gerade erst begonnen, muss man sagen. Und natürlich nicht zu vergessen hat die Bahn auch selber Fehler gemacht oder Fehler machen müssen. Sie sollte ja auch mal an die Börse gehen. Da wurde dann natürlich entsprechend im Vorfeld dieses geplanten Börsengangs zu viel eingespart beim Personal beispielsweise. Auch wurden sehr viele unrentable Strecken stillgelegt. Also Fehler wurden sicherlich von beiden Seiten gemacht, von der Bahn direkt selbst, aber natürlich auch von der Politik, die natürlich immer die Vorgaben gibt.
Fährst du eigentlich gerne Bahn?
Ja, durchaus eigentlich ganz gern, obwohl ich natürlich dann auch immer das Problem sehe, was man beim Auto natürlich nicht hat. Man im Notfall beim Auto steht es in der Garage oder hier in Berlin steht es irgendwie in der Nähe vom Haus, auf der Straße. Zum Bahnhof muss man erst hinfahren. Und natürlich, man muss auch sehen, im Moment ist die Bahn deutlich teurer als der normale Pkw.
Ich muss ja sagen, ich fahre auch sehr gern Bahn. Vor allen Dingen auf längeren Strecken bevorzuge ich gegenüber allen anderen Verkehrsmitteln. Aber ich kenne jede Menge Leute, also immer wenn ich das erzähle, ich kenne jede Menge Leute, die mir dann sagen, oh, Bahnfahren ist das Letzte.
Verspätung,
immer volle Züge, Reservierung funktioniert nicht. Wie steht denn da die Deutsche Bahn eigentlich da im internationalen Vergleich? Gibt es da Länder, denen wir nacheifern sollten?
Genannt wird da sehr oft die Schweiz, die auch schon frühzeitig begonnen hat, sehr viel mehr Geld jetzt bezogen auf Kopf der Bevölkerung, auf jeden Kopf in der Bevölkerung auszugeben. Und da hinkt natürlich Deutschland ein bisschen hinterher. Ich habe das ja angedeutet, es wurde immer in Sonntagsreden immer sehr viel und sehr gut der Schienenverkehr betont. Aber wenn es dann halt um die Finanzierung geht, da war es dann wahrscheinlich auch schon relativ schnell mit zu Ende. Also das rächt sich jetzt natürlich und somit ist die Schweiz schon für viele Bahnexperten eine Art Vorbild. Das muss man sagen, aber es ist natürlich auch ein deutlich kleineres Land, wo sich natürlich ein Schienenverkehr vielleicht trotz der Berge, die es auch da gibt, einfacher zu organisieren lässt. In Deutschland 34.000 Kilometer Schiene, das ist natürlich schon eine Hausnummer und das ist, heißt natürlich auch, das allein zu verwalten, das kostet sehr viel Mühe und auch Geld.
Mhm. Klar. Die Bahn wird jetzt natürlich auch immer erwähnt im Zusammenhang mit der Klimapolitik. Da kommt auf die Bahn sozusagen eine ganz neue Herausforderung zu. Das wünschen sich viele Politiker, dass die Leute umsteigen vom Auto auf die Schiene. Meinst du, ist die Bahn für diese Verkehrswende gerüstet?
Sie ist sicherlich gerüstet dadurch, dass immer noch, ich habe es gesagt, 34.000 Kilometer ungefähr ein solides Netz in Deutschland vorhanden ist.
Das heißt, die Grundlagen sind sozusagen da.
Die sind auf jeden Fall da. Es geht jetzt ganz einfach kurzfristig darum, dass die Bahn mehr Leute wieder einstellen muss. Also all das, was man an Fehlern in den vergangenen Jahren sozusagen auf dem Börsengang hin gemacht hat, dass das jetzt wieder korrigiert wird. Und es müssen natürlich auch einfach in die Züge jetzt investiert werden. Das müssen modernere Züge werden. Jeder, der Bahn fährt, weiß ja, was da manchmal an älteren Modellen noch im Einsatz ist. Und man hat natürlich dann auch immer die Probleme mit den Verspätungen. Das ist natürlich auch ein Hauptärgernis für die Fahrgäste. Also das muss man jetzt relativ kurzfristig erstmal in den Griff bekommen und langfristig dann eben diesen Ausbau zu einem modernen Schienenverkehrsanwender unter klimapolitischen Vorgaben.
Und kann die Bahn das als Staatsunternehmen oder ist sie da vielleicht ein bisschen zu unflexibel?
Ich denke, das kann man auch als Staatsunternehmen leisten. Ich glaube jetzt nicht, dass eine Privatisierung des gesamten Konzerns da irgendwie eine andere Weichenstellung bringen würde, weil es ist ein Zuschussgeschäft. Darüber muss man sich natürlich schon im Klaren sein. Und ich denke mir, ein Privatunternehmen wird da nicht sehr schnell oder sehr gut rangehen können. Im Grunde gibt es auch das Beispiel in England, wo dann halt unter Margaret Thatcher doch privatisiert wurde und die Engländer sind auch nicht sehr zufrieden mit ihrem Bahnverkehr. Also meine Einschätzung ist, das bleibt alles so in diesem bundeseigenen Betrieb schon, aber natürlich mit Hilfe der Steuerzahler, mit Hilfe des Bundes als Eigner müsste da eigentlich einiges zu stemmen sein, aber es kostet halt viel Geld.
Das mit England kann ich übrigens nur bestätigen. Ich war da viel mit der Bahn unterwegs. Das ist tatsächlich nochmal etwas völlig anderes als
bei uns. Das ist ein abschreckendes Beispiel für viele Bahnpolitiker hier in Deutschland, die natürlich auch längst, natürlich blickt man in andere Länder und versucht da vielleicht das Beste sich rauszupicken. Aber ich glaube, ernsthaft wird derzeit nicht darüber diskutiert, da eine andere Struktur bei der Bahn hinzubekommen, bei der Deutschen Bahn.
Dieter, jetzt haben wir vor allen Dingen über Personenbeförderung bei der Bahn gesprochen, über Menschen, die mit der Bahn reisen. Wie ist das mit dem Güterverkehr? Siehst du da eine Chance, dass langfristig jede Menge Unternehmen sagen, wir lassen das nicht mehr von LKWs machen, sondern wir steigen jetzt komplett um auf die Bahn, setzen alle unsere Güter und Transporte auf die Schiene?
Ist im Moment sicherlich eine der größeren Baustellen bei der Deutschen Bahn. Der Schienengüterverkehr ist ein Verlustbringer, seit Jahren schon, runde 500 Millionen Euro Verluste seit 2015. Ich denke, das spricht schon eine eindeutige Sprache.
Warum? Woran liegt das? Das muss doch ein tolles Geschäft sein.
Ja, der LKW-Transport ist für die Unternehmer einfach günstiger, das muss man sagen, aber er ist eben auch umweltschädlicher. 5-mal schädlicher pro gefahrene Tonne und Kilometer, das haben ernstzunehmende Wissenschaftler auch mal ausgerechnet. Aber auch hier hat die Bahn allein nicht die Möglichkeiten umzusteuern. Da geht es auch um sehr viele politische Fragen. Da geht es beispielsweise um die LKW-Maut. Da geht es um die Schienentrassenpreise, die ja die Bahn auch nehmen muss. Das alles wird politisch entschieden, also im Bundesverkehrsministerium, im Bundestag. Somit kann man da sicherlich auch Weichen künftig stellen. Man könnte natürlich sagen, okay, durch politische Maßnahmen müsste der Straßenverkehr, der LKW-Verkehr verteuert werden, dafür der Schienengüterverkehr auf deutlich günstiger werden. Aber allein das kann die Bahn eben nicht entscheiden, da muss die Politik ran. Und da geht es jetzt eigentlich auch darum, die Sonntagsreden, die da bisher gehalten wurden, endlich auch mal im politischen Alltagsgeschäft mit Substanz zu füllen.
Und was ist dein Eindruck? Sind die Politiker bereit dazu? Eher nicht, höre ich daraus.
Das würde ich jetzt so pauschal gar nicht sagen. Also ich denke mir, wir alle machen ja im Moment so einen Wandel durch. Wir müssen wohl alle, egal wie wir bisher unterwegs gewesen sind, sozusagen uns eingestehen, dass es so nicht weitergehen kann, weil der Verkehrssektor, die Emissionen, CO2-Emissionen im Verkehrssektor, die sind halt in den vergangenen Jahrzehnten nicht zurückgegangen. Somit ist da ein Umdenken, ein Umsteuern dringend notwendig. Das muss die Politik natürlich mit einem entsprechenden Rahmen auch setzen. Aber natürlich müsste dann auch sich jeder Mobilitätsteilnehmer, was wir alle sind, an die eigene Nase auch greifen und sagen, okay, brauche ich jetzt mein Auto? Oder der Unternehmer müsste auch entscheiden, ja, LKW oder halt Schienenverbindung. Und die Entscheidung kann uns wahrscheinlich keiner abnehmen.
Wir stehen jetzt an einem entscheidenden Punkt, an dem sich eben die Frage stellt, wenn wir den Druck zu früh nachlassen, dann, sagen alle Experten, wird der Islamische Staat sehr schnell wieder in der Lage sein, zu alter Stärke, auch was die flächenmäßige Ausdeckung anbelangt, zurückzukommen.
So hat Annegret Kramp-Karrenbauer das Ganze heute begründet, die Bundesverteidigungsministerin. Es geht um den Einsatz der Bundeswehr im Irak und in Jordanien, das sogenannte Anti-IS-Mandat. Das Bundeskabinett hat diese Einsätze heute verlängert. 5 Monate länger der eine, ein ganzes Jahr länger der andere. Hallo Klaus.
Hi, grüß dich.
Mein Kollege Klaus Remme beobachtet die Entwicklung bei der Bundeswehr. Er war selbst mehrmals bei den deutschen Soldaten im Irak und in Jordanien. Und als ich vorhin mit ihm gesprochen habe, da hat er mir deshalb erstmal erklärt, wie diese Entscheidung heute bei den Soldaten ankommt.
Also ich war ja zusammen mit der Bundesverteidigungsministerin im August im Irak, beziehungsweise an beiden Standorten dieses Einsatzes, auch in Jordanien. Und auch da war natürlich die Frage, na, wie lange bleiben wir denn hier noch? Praktisch überall zu hören und zu finden. Annegret Kramp-Karrenbauer hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie wollte, dass dieser Einsatz weitergeht. Und sie wusste eigentlich ja auch, dass der SPD-Außenminister Heiko Maas in das gleiche Horn blasen würde. Insofern glaube ich nun, dass diese Verlängerung zunächst einmal Verlässlichkeit schafft, wenn auch nur, darüber werden wir ja bestimmt gleich reden, was die einzelnen Elemente des Einsatzes angeht, was in einer unterschiedlichen Länge.
Können wir gleich auch drüber reden. Lass uns erst noch mal über die politischen Hintergründe sprechen. Das Ganze war ja umstritten. Du hast es selber gesagt. Wo sind da genau die Linien verlaufen zwischen Pro und Contra dieses Einsatzes?
Na, also um diesen Streit wirklich richtig zu schildern, muss man einfach einen Schritt zurückgehen und sich das aktuelle Mandat anschauen. Denn schon vor einem Jahr, als im Oktober verlängert wurde, war der Einsatz umstritten. Schon damals hat die SPD gesagt, müssen wir da jetzt noch, schauen wir doch mal hin, der IS ist doch besiegt und wir würden einfach gerne raus. Und diesen Bedenken hat man Rechnung getragen im Mandat, in dem da drin steht, Das Mandat endet, es wird nicht verlängert. Und darauf haben sich die Kritiker in der SPD-Fraktion berufen. Allen voran der kommissarische Fraktionschef Rolf Mützenich. Er hat gesagt, nein, das geht nicht. Das haben wir da hereingeschrieben und das findet jetzt auch so statt. Mit dem 31.10. ist Schluss. Damit ist eigentlich die Front abgesteckt derer, die sagen, wir sollten einpacken und nach Hause gehen.
Und warum jetzt dann doch die Verlängerung?
Naja, diejenigen, die sagen, wir sollten diesen Einsatz fortsetzen, schauen zum einen auf eine, wie sie sagen, veränderte Lage. In dem Brief von Maas und Kramp-Karrenbauer an die Fraktionsvorsitzenden wird ja darauf hingewiesen, dass das Land, das Irak, an einem, wie heißt es da wörtlich, Scheideweg steht, an einem wirklich kritischen Moment, eine entscheidende Phase der Konsolidierung, eine realistische Chance für eine Rückkehr zur Normalität. Das alles wird ausgeführt, aber es sei eben noch nicht soweit. Und an diesem wichtigen Punkt einen weiteren Beitrag zur Stabilisierung zu leisten, nach all dem, was man schon gemacht hat, das sei schlichtweg vernünftig. Neben dem politischen Argument, dass es für Deutschland schwierig gewesen wäre, eine Allianz von mehr als 70 Ländern zu verlassen und sich dem Vorwurf einer mangelnden Bündnispflicht auszusetzen.
Aber steht der Irak denn nicht eigentlich schon ziemlich lange an so einem Scheideweg?
Ja, also Die Befürworter des Mandats würden auf Fortschritte verweisen, nicht nur was die Niederlage des IS angeht, aber auch was diesen sogenannten vernetzten Ansatz, den die Bundesregierung verfolgt, angeht. Also die Bereich humanitäre Hilfe, Stabilisierung, Schaffung der Grundlagen für den Wiederaufbau, all das wirke, aber müsse nach wie vor mit militärischen Mitteln begleitet werden. Und deshalb wird der deutsche militärische Beitrag aus Sicht der Bundesregierung als unverzichtbar geschrieben.
Gut, dann lass uns darüber reden, was genau die Soldaten da machen. Was steht da sozusagen bei denen auf der Tagesordnung?
Also besonders umstritten sind ja zwei Bereiche gewesen. Es gibt den Anteil der sogenannten Luftaufklärung. Das sind 4 Tornado-Kampfflugzeuge der Bundeswehr, die auf dem Stützpunkt Al-Azraq in Jordanien stationiert sind und von dort aus abheben, um hochauflösende Bilder über dem Irak und über Syrien zu machen. Da geht es auch um Bilder, die möglicherweise, so heißt es jetzt, zivilen Organisationen sagen, wo ist es sicher, wo könnt ihr hingehen und wo ist es im Moment eben nicht sicher. Dann gibt es das Element der Luftbetankung. Ein Bundeswehrflugzeug, das hoch oben Kampfflugzeuge praktisch im Einsatz hält. Wenn ich hier mal auf die Daten schaue, es hat in diesem Einsatz über 1100 Tankereinsätze gegeben. Und dann eben eine sehr viel höhere Anzahl von Betankungsvorgängen. Das heißt ja, dass man praktisch während eines Tankflugs mehrere Flugzeuge betanken kann. 3300 aus Jordanien für dieses Tankflugzeug. Und dann gibt es das Element im Irak selbst, also der sogenannte Fähigkeitsaufbau, die Ausbildung der irakischen Armee an zwei Standorten, außerhalb von Bagdad und im Norden des Landes. Die Bundeswehr hat da 6000, so heißt es, Angehörige der Sicherheitskräfte in Themen wie ABC-Abwehr, Logistik, Ausbildung von Führungspersonal ausgebildet.
Klaus, du warst jetzt ja, hast du ja auch nochmal gesagt, selber auch da, hast dir das ja auch angesehen auf deiner Reise. Wie steht die Bundeswehr da im internationalen Vergleich da? Sind die deutschen Soldaten da angesehen?
Ja, die sind angesehen. Ich war jetzt das dritte Mal dort und habe mir das angeschaut. Und insbesondere diesmal war nicht zu überhören. Das war ja schließlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, das politische Ziel der Reise einer Verteidigungsministerin, die im Gefolge ja auch Bundestagsabgeordnete hatte, auch solche, die dem Einsatz skeptisch gegenüberstanden. Siemtje Möller von der SPD etwa oder Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, die mussten ein bisschen überzeugt werden und sie bekamen von den Partnern in der Allianz, insbesondere was die Aufklärungsflüge anging, von dem Kommandierenden, einem amerikanischen General, wieder und wieder zu hören, wie unverzichtbar diese Bilder sind und dass eben niemand anders bereitsteht, wenn die Bundeswehr nach Hause gehen würde, diese Flugzeuge nach Hause schicken würde, diese Aufgabe zu übernehmen. Das ist ja ein weiterer Vorwurf, den die Sozialdemokraten an die Christdemokraten, insbesondere die damals noch im Amt befindliche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen richten. Diese hatte versprochen, für Ersatz zu sorgen, sich an die Partner zu wenden, um zu fragen, wer kann das für uns machen, wenn wir das nicht mehr tun wollen. Es hat sich keiner gemeldet, hieß es heute in der Bundespressekonferenz. Und deswegen setze ich auch ein Fragezeichen an diese neue Frist, 31. März 2020. Das sind dann ja nur nach Ablauf des Mandats noch weitere 5 Monate. Ich sehe nicht, dass es hier Bewerbungen dafür gibt, die Bundeswehr zu entlasten und die Aufgaben zu übernehmen.
Moment, das heißt also, es gibt kein anderes Land, das solche Tornado-Aufklärungsflüge machen könnte?
Nein, ich glaube, von den Fähigkeiten her gibt es Länder, die das können. Ich vermute, dass die Briten, die Franzosen, die Amerikaner in der Lage wären, rein technisch gesehen, ähnliche Flugzeuge zur Verfügung zu stellen. Aber das alleine reicht ja nicht. Es muss auch der politische Wille da sein. Und die Franzosen sagen, sie sind unter anderem in Afrika stark gebunden. Also es gab da schlicht im Moment keinerlei Anzeichen dafür, dass andere Partner die Lücke füllen würden.
Gut, und jetzt also diese Verlängerung für, kann man sagen, ein halbes Jahr und ein Jahr ungefähr. Kann die Bundeswehr oder können Soldaten überhaupt mit solchen kurzen Zeiträumen planen?
Naja, also insbesondere diese 5-Monats-Frist, die finde ich problematisch, denn das Thema ist politisch arg belastet. Das heißt also, in wenigen Monaten würden Christdemokraten und Sozialdemokraten wieder ihren Dissens austragen müssen. Und die Soldaten, die dort über mehrere Monate am Stück sind, werden sich natürlich schnell fragen, ja gut, jetzt wissen wir es, aber jetzt ist es ja praktisch auch schon unmittelbar knapp vor Ablauf des Mandats. Jetzt wissen wir, dass wir bis zum Frühjahr verlässliche Planungen ermöglichen können. Aber ich gebe dir völlig recht, das reicht mit Blick auf die Tornado-Aufklärungsflüge nicht aus. Man darf natürlich nicht vergessen, das Ganze ist ja nicht im luftleeren Raum hier in Berlin entschieden worden. Warum 5 Monate? Warum März? Na, wir wissen alle, dass gegen Jahresende eine große Belastungsprobe für diese große Koalition entsteht mit der Entscheidung, weitermachen oder nicht. Und möglicherweise hat man sich hier entscheidende Monate gekauft.
Das heißt aber, diese Debatte um so eine weitere Verlängerung, die wird uns dann auch im kommenden Jahr mit Sicherheit beschäftigen.
Jawohl, das wird sie und es wird Diskussionen geben in steigendem Maße. Das haben wir auch im vergangenen Jahr schon erlebt mit Blick auf Afghanistan, denn wir erleben die Verhandlungen oder Nichtverhandlungen der Amerikaner mit den Taliban. Auch da gibt es ja einen wachsenden Druck zu sagen, wir brauchen eine Exit-Strategie. Wir müssen den Leuten mal erklären, und da sind nicht nur die Soldaten gefragt, auch den Leuten im Land, wir müssen ihnen mal erklären, dass wir einen Einsatz beginnen, aber auch, wie wir ihn wieder beenden können, wie die Bedingungen dafür sein müssen. Und eben hieß es in der Bundespressekonferenz vom Sprecher des Verteidigungsministeriums mit Blick auf dieses Mandat jetzt, also das Anti-IS-Mandat. Es gibt keine Exit-Strategie. Ich kann Ihnen im Moment keine nennen.
Mhm. Klaus, dann müssen wir noch ganz kurz sprechen über das, wogegen da eigentlich gekämpft wird, den IS. Wie aktiv ist der eigentlich noch in Syrien und im Irak?
In der Fläche besiegt, so hieß es aber auch schon beim letzten Mal. Andererseits immer noch eine Gefahr, so heißt es jetzt im Schreiben hier von Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer. IS stellt damit noch immer eine Bedrohung für die Stabilität Iraks, und jetzt kommt die Verbindung, der Region sowie für die internationale, europäische und deutsche Sicherheit dar. Das heißt also, man hat schon die Befürchtung, dass IS-Strukturen nach wie vor bestehen und diese dann nicht Gebietsgewinne erzielen kann. Also dieser Traum vom Kalifat, der ist sicherlich ausgeträumt durch den massiven militärischen Widerstand der Allianz. Aber das heißt natürlich nicht, dass man in einer Art Guerillataktik als Terrororganisation nicht weiter gefährlich sein kann.
Was ist denn jetzt dein Eindruck, diese Verlängerung? Kommt die jetzt zustande, weil tatsächlich die Bundesregierung davon überzeugt ist, dass dieser Kampf sich lohnt, dass der IS nach wie vor gefährlich ist, oder will man sich da einfach nicht die Blöße geben in der internationalen Allianz?
Ich glaube, es ist beides. Wir kennen den Grundsatz gemeinsam rein, gemeinsam raus. Also, dass Deutschland keine Alleingänge macht, das ist ja praktisch fast schon ein Dogma der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Das gilt für den Beginn von Operationen, aber auch für das Ende. Und die Tatsache, dass man jetzt die Kritiker dadurch, ich sage einmal tendenziös, beruhigen konnte, indem man jetzt die Personalobergrenze senkt von 800 auf 700 Soldaten, in Klammern wirklich keine große und wichtige Entscheidung, da man im Moment eh nur 480 Soldaten dort hat. Und die unterschiedlichen Fristen gesetzt hat mit einem schnelleren geplanten Ende für die Luftaufklärung, hat offenbar dafür gesorgt, dass die SPD-Kritiker klein beigegeben haben, allen voran Rolf Mützenich, der einsehen musste, dass er eben nicht mehr der Fachpolitiker ist, der seine Meinung hat und für diese streiten kann, sondern als Fraktionsvorsitzender alle Strömungen in der Fraktion berücksichtigen muss, darunter auch solche, die sagen, nein, es macht Sinn, weiterzumachen.
Das war's für heute hier bei Deutschlandfunk, der Tag. Kritik und Anregungen nehmen wir wie immer gerne an. Einfach eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Bis morgen. Ciao.